Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Schweiz hat einen neuen Fußball-Schweizer Meister. Das beste Fußballteam der Schweiz heisst, ich sage es nicht so gerne als Berner, FC Basel. Das beste Team mit guter Teamarbeit, sie sind zum Erfolg gekommen. Und Teamarbeit ist heute unser Thema im Treffpunkt auf DRS1. Teamarbeit wird ja in der heutigen Zeit gross geschrieben. Wer einen Job will, muss teamfähig sein. Wer sich in einem Beruf wohlfühlt, schwärmt vom guten Team. Und wer kreativ arbeitet, sucht im Team neue Ansätze. Nur, was macht eigentlich ein gutes Team aus, ein Meisterteam? Wie kann man ein Team bilden? Kann man das überhaupt? Kann man Teamarbeit lernen? Und wäre man nicht effizienter, wenn man allein arbeiten? Mein erster Gast ist Co-Pilot bei der Swiss. Er und sein Pilot bilden ein Teamwork auf engstem Raum und tragen dabei noch die Verantwortung für Hunderte von Menschenleben. Teamwork in Extremis. Er erzählt uns davon als nächstes am Treffpunkt auf DRS1. Verantwortlich für die Sendung, das Team Cornelia Büttler und am Mikrofon Simon Ulliger. Guten Morgen. Der Treffpunkt ist heute ein Teamwork. Zusammen mit Fachleuten und auch mit euch wollen wir herausfinden, was macht eigentlich ein Team besser als der Einzelne? Und wie wächst man zu einem Team zusammen, das funktioniert? Stell dir mal vor, ihr trefft am Morgen einen wildfremden Menschen und müsst eine Stunde später mit diesem Fremden in einem Team die Verantwortung von 200 Menschenleben übernehmen. Dort noch relativ schwierig ist die Realität von Hans-Martin Amrein. Er ist First Officer, also Co-Pilot bei der Fluggesellschaft Swiss. Guten Morgen, Herr Amrein.
Grüß dich, Frau Huygen.
Herr Amrein, wie wichtig ist denn jetzt das Zusammenspiel Co-Pilot und Pilot im Cockpit für das Gelingen von einem Flug?
Das ist natürlich eminent wichtig. Es ist ja ein Teambuilding, ein bisschen im Vergleich zur Moderation vorher, wo dir anmoderiert haben. Das ist ein Team, das nicht gewinnen muss. Es darf einfach nicht verlieren. Ich denke, das ist der grosse Unterschied zu irgendeinem Teambuilding von einem Sportteam. Wir dürfen einfach nicht verlieren. Und das nicht verlieren heisst, dass man einander probiert so zu unterstützen, dass man wirklich so wie Auffangnetz baut, sich gegenseitig eine Redundanz aufbaut, dass wenn jemand einen Fehler macht, jemand eine gewisse Unsicherheit hat, jemand etwas überlost hat im Funk, eine Art wie es Gegenüber hat, wo kritisch genug ist, zu sagen, hey, ich bin nicht sicher, haben wir das richtig gehört? Ich bin nicht sicher, hat er nicht eine andere Flugfläche, eine andere Höhe gelesen, dass dort wie so eine Redundanz da besteht, dass man einander immer wieder herausfordert, keine Fehler zu machen, respektive die Fehler aufzudecken.
Also kritisch sein ist aber auch noch schwierig unter Umständen in einem Team, oder?
Kritisch sein ist schwierig, es braucht auch Mut. Die Situation in einem Cockpit mit einem altdienten Captain, so einem Held, wenn man als junger Pilot anfängt, einen, der Geschichten erzählt aus der Aviatik, wo man richtig zu schudern überkommt, mit diesen alten Flügern, mit diesen alten Cockpit-Systemen, und dem zuerst mal sagen, ui, ich habe das anders gehört, oder ist das nicht falsch? Das braucht Mut, und aber genau dort fängt man eigentlich schon im Training an, dort fängt es auch schon in der Selektion an, dass wir Co-Piloten oder First Officer, so ja, in der Regel immer jünger sind als der Captain, auch den Mut haben, das Challenging vom Gegenüber zu machen, also das herausfordern, das darauf herzudeuten, das Bauchgefühl zu kommunizieren, dass etwas nicht richtig ist oder dass man das Gefühl hat, dass etwas nicht richtig läuft. Das sind meistens ganz vage Fehler, das hat überhaupt nicht mit Abstürzen oder mit irgendwelchen Zwischenfällen zu tun, sondern es hat wirklich einfach mit auf ganz hohem Niveau bereits gewisse Fehler zu entdecken und probieren zu korrigieren zu tun.
Jetzt braucht er so ein Vertrauen quasi, wo man in anderen hat. Und jetzt hast du gesehen, am Anfang, ihr kennt ja einander unter Umständen gar nicht. Also da kommt am Morgen ein Pilot, den ihr noch nie gesehen habt, ein wildfremder Mensch. Und mit dem müsst ihr dann nachher 200 Menschenleben sicher über den Atlantik fliegen. Wie bildet ihr denn ein Team? Also wie geht das? Wie lernt ihr einander kennen? Vielleicht auch vor dem Flug?
Das ist ein sehr strukturiertes Lernen kennen. Es gibt effektiv recht häufig den Moment, dass man einen Namen auf dem Briefing-Sheet, auf dem Blatt, das man morgen aus dem Computer lässt, hat, wo man nicht kennt und man weiss, man ist noch nie geflogen mit dem. Vielleicht hat man das Gesicht mal gesehen, irgendwo in Uniform, in einem Briefing-Raum. Und man hat eine Stunde Zeit, bis man mehr oder weniger abhebt. Und das ist sehr kurz und darum muss es auch sehr strukturiert zugehen. Früher hat man sich gesiezt, heute tut man sich duzen. Ich denke, dort tut man schon, zumindest in unserer gesellschaftlichen Umgebung hier in der Schweiz, ist so eine erste Barriere weg. Es ist so ein bisschen ein Gleichstellen, es ist so ein bisschen ein Handschütteln. Hey, du bist mein Partner, du bist der mir hilft, die Fehler, die ich mache, aufzudecken. Wir müssen als Team verhaben, wir müssen schlussendlich einfach dürfen nicht verlieren. Und es geht nachher über ein kurzes Begrüssen. Es ist häufig eine Frage von, wie geht's, von wo kommst, hast du einen weiten Herrenweg gehabt, wenn man sich nicht kennt. Und dort tut man so erste Sachen noch preisgeben, wenn man, es gibt manchmal Morgen, wo man irgendetwas erlebt hat, eine schlechte Nacht, das Kind ist krank gewesen, er hat aus Erfahrung, man hat schlecht geschlafen, man hat vielleicht etwas erlebt, man hat eine Katze überfahren auf dem Herrenweg, wo man beschäftigt, das sind Sachen, die man sagt, wo man sehr ehrlich ist und sagt, dass das Gegenüber auch weiss, hey, das kann sein, dass der Typ heute dieser Katze umstudiert, die er überfahren hat am Morgen. Oder es kann sein, dass der Typ über irgendeine private Situation studiert und so vielleicht Tendenz zum ein bisschen wegdriften, gedanklich da ist, höher da ist. Also ich bin wacher heute, als dass ich bei jemandem bin, der sehr wach daherkommt und sagt, voilà, gut geschlafen, kurzer Herrenweg, Reiseweg gehabt, schön, ich freue mich auf den Tag. Das sind ganz andere Situationen und so gehe ich eigentlich den Tag an. Man tut nachher Plan und innerhalb von dieser Planung merkt man, spürt man ein bisschen raus, wo der andere steht, der eine ist mehr und dann geht es ja noch in die Kabine. In die Kabine Briefing rein, also das Team, das zweite Team wird nachher schlagartig erweitert auf irgendwie auf 7, auf 8 Leute, wo man in dem Sinn in eine zweite Runde Teambildung geht, wo auch nicht ganz unwesentlich ist, um nicht zu sagen sehr wesentlich, aber auch nicht ganz einfach ist.
Also dann das Kabinenpersonal innerhalb kürzester Zeit quasi auch noch an Bord holen, wortwörtlich. Wie ist es jetzt eben mit der Exeka? Das ist eine recht standardisierte Stunde. Die läuft eigentlich immer gleich ab. Man macht immer das Gleiche, bis man dann zusammen losfliegt. Da gibt es ja aber schon auch noch so weiche Faktoren. Das ist, wo das eigentlich jemand nicht sympathisch ist. Das kann es ja auch geben. Und dann muss man mit dem in das Cockpit rein und muss gemeinsam Entscheidungen treffen. Das könnte ja auch noch schwierig sein.
Das ist nicht einfach. Wenn man nach 5 Minuten Grüssen das Gefühl hat, man ist mit einem furchtbaren Langweiler oder man ist mit einem furchtbaren einfach einem Typ, einem Menschen, wo man so ein ungutes Gefühl hat, nicht im Sinn von Sicherheit, sondern einfach, das langweilt mich. Also mit dem, der interessiert mich nicht. Ich denke, ein Grossteil ist natürlich schon selektionsbedingt. Piloten innerhalb der Swiss sind irgendwo recht ähnlich. Und damit wollte ich nicht alle über die gleiche Kante und Leisten schlagen. Es ist mehr so, dass man irgendwo vielleicht so ein bisschen Grundwerte hat. Es gibt selten Piloten, der irgendwie herausfordernd ist. Sportlich im Sinn von, dass er die immer irgendwie herausfordernd findet. Ah, komm, ein bisschen besser, ein bisschen schneller, ah, komm, das können wir. Sondern das liegt irgendwo nicht drin. Es sind Leute, die irgendwo mit beiden Beinen im Leben stehen. Es sind Leute, die gewisse Grundwerte haben. Und das wird schon so ein bisschen Selektion. Und denke ich, wird dort schon so ein bisschen drauf geschaut.
Und das, also Piloten kenne ich Ecke und Kante.
Ja. Das ist einfach so das, was ich manchmal ein bisschen überspitzt vielleicht auch sage. Es sind eigentlich recht so Harmoniebolzen, die irgendwo sämtliche Ecken und Kanten probieren abzuschleifen, zumindest in der Zeit, wo sie fliegen, ja.
Für dass es dann auch klappt miteinander. Also wir haben jetzt ein paar Sachen gehört. Ehrlichkeit, man muss ehrlich sein miteinander. Mhm. Man muss können aufeinander eingehen. Man muss vielleicht auch eigene Ansprüche zurückstellen. Man muss eben ein bisschen harmoniebedürftig sein, für dass man im Team funktioniert. Ich werde es dann noch aufnehmen mit einer Frau, die sich mit Teamcoaching befasst, mit der Katharina Nötzli, Pädagogin, Psychologin, viel Erfahrung eben im Teambuilding. Sind das wichtige Punkte, wenn man ein Team bildet, macht das ein gutes Team aus und sind Leute, die Ecke und Kante haben, nicht teamfähig? Über das wollen wir reden, in wenigen Augenblick. Meistens wie mal für das Erste Hans-Martin Amrein, Co-Pilot bei der Swiss.
Je suis amoureux, encore une fois. Être amoureux, c'est pas la joie. Surtout quand la fille ne l'est pas. Que vous m'aimez d'un autre que moi. Je voudrais lui dire et la séduire, mais ça vraiment je n'ose pas. Je voudrais la serrer dans mes bras, mais un autre sur son sofa. Une fille comme ça, une fille comme ça, ouais, c'est bon pour un gars comme moi. Je l'ai suivi l'après-midi, elle a rendez-vous avec lui. Je l'ai donc vu le canari, et je trouve que je suis beaucoup mieux que lui, ouais. Qu'est-ce qu'elle lui trouve à ce bigleux? Je le trouve grave et ennuyeux. Il rit jamais, il est sérieux. Qu'est-ce qu'il fout dans son agenda? Des gars comme ça, il y en a des tonnes. Qui se mettent à jouer du saxophone. Qui s'habillent à la dernière mode. Et obéissent à tous les codes. Une fille comme ça.
Une fille comme ça.
Une fille comme ça.
Une fille comme ça.
Ouais. C'est bon pour un gars comme moi. Ouais. Ce qu'il lui faudrait, c'est un autre garçon qui soit fou, qui chante des chansons, un type plein de fantaisie et qui s'en foutrait de la vie. Tous les deux, ils iraient se promener du côté Saint-Germain-des-Prés. Ils parleraient pour les pâtés. Ensuite, il y a
patapatatariadada. Ouais!
Comme moi, ouais, la salsa. Une fille comme ça, une fille comme ça, une fille comme ça, une fille comme ça.
Der Treffpunkt auf dieser Seis. Seid ihr daheim auch ein Teammensch? Teamarbeit, Arbeiten im Team ist heute das Thema im Treffpunkt. Ich begrüsse jetzt Katharina Nötzli. Sie ist Pädagogin, Psychologin, arbeitet viel mit Teams zusammen, tut Team bilden. Guten Morgen, Frau Nötzli.
Guten Morgen, Frau Huliger.
Wir haben vorhin gehört vom Herrn Amrein, Co-Pilot bei der Swiss, was es braucht, für dass es funktioniert in diesem Team, im Cockpit, auf engem Raum, mit grosser Verantwortung. Eben, man muss sich auch können, unterordnen, anpassen. Man muss ehrlich sein miteinander, sagen, wo man steht. Sind das so ein bisschen Punkte, grundsätzlich gelten, wenn jemand teamfähig ist, dann muss er ein bisschen so sein.
Ja, ich denke ein Stück weit. Also wir haben vorher ja noch kurz darüber geredet. Man muss das Individuum ein Stück weit aufgeben zugunsten des Teams. Man kann nicht nur für sich allein schauen, sondern man muss auch noch auf die anderen schauen. Was machen die? Was ist ihr Ziel? Was wollen sie? Oder?
Also ein Ziel definieren als wichtiger Punkt für ein erfolgreiches Team sozusagen.
Genau. Und eine gemeinsame Aufgabe haben, neue hinwollen, nach Frankfurt, zusammen. Nicht jeden Einzelnen, das geht ja nicht, sondern eben zusammen. Und schauen, wie erreichen wir zusammen das Ziel am besten. Was können wir da nutzen? Was können wir von jedem quasi als Ressource reinbringen, die uns hilft, das Ziel zu erreichen?
Und ich denke, dort ist ja genau der wesentliche Punkt, dass probiere die Ressourcen zu nutzen, eben probiere die Leute zu aktivieren, dass sie auch den Mut haben, sich einzugeben, wenn gewisse Barrieren da sind, gewisse Hierarchien da sind, wo in der Fliegerei ganz wesentlich sind, untermalt mit irgendwelchen dicken, gaudigen Streifen oder ein bisschen weniger dicken, gaudigen Streifen. Also dort die Hierarchien weit zu durchbrechen und diesen Leuten, beispielsweise einer Kabinencrew, eben auch können, ernsthaft zu verstehen, haben sie angewiesen auf die Sensoren, die ihr habt, auf eure Nase, wenn ihr etwas schmeckt, auf euer Gehör, wenn ihr etwas gehört hinter. Wir sind vorne, dass sie x Meter dazwischen, bis zum Heck, bis zur Küche ganz hinten, da kann ganz etwas anderes passieren. Und die Leute so weit zu bringen, zu motivieren, dass sie sich wirklich eingeben, das ist das Wichtigste, das ist fast das A und O vom Teambuilding.
Aber da sehe ich irgendwie auch ein Widerspruch, oder? Einerseits eben, man muss sich auch ein bisschen unterordnen, andererseits, wie man es gehört von mir an, man muss auch aufmucksen, man muss auch sagen, hey, wow, da stimmt etwas nicht, das sind für mich eigentlich die nicht ganz zusammenpassen. Oder? Wie muss man da jetzt sein? Also muss man charakterstark oder eher so ein bisschen anpassungsfähig sein?
Ja, in einem Team braucht es eigentlich Verschiedenes. Ich weiss nicht, ob das in der Fliegerei auch so ist, aber in einem Team, das zusammen schafft, braucht es Verschiedenes. Es braucht den, der zieht, der vorangeht, der sehr zielstrebig und leistungsstrebig ist, der will etwas erbringen. Es braucht auch den, der eher Gruppen im Bild hat, der so ein bisschen schaut, ja, wie geht's den anderen, wie geht's mir, wie ist die Atmosphäre, können wir zusammen kommunizieren, können wir austauschen. Es braucht aber auch eher den analytischen Typ, der einen Schritt zurücksteht und eben dann vielleicht alle Sensoren offen hat, hat und schaut, sind wir noch auf dem Weg, sind wir noch auf der richtigen Spur oder gehen wir irgendwo am Ziel vorbei. Und es braucht aber auch den, der für das Individuum schaut, oder? Der schaut, dass man nicht allzu stark aufeinander hineinfliegt und alles miteinander machen will, sondern dass man auch zwischendrin sich wieder auseinandersetzt. Der bringt nämlich die eigene Meinung ein und steht auch dafür ein und sagt einmal nein, wenn alle anderen ja sagen. Und ein optimal funktionierendes Team besteht eigentlich aus ganz verschiedenen Menschen mit verschiedenen Funktionen.
Und welche Rolle hat der Chef?
Der Chef im Optimalfall hat er alle vier. Das heisst, er hat ein Auge für die verschiedenen Funktionen. Er sieht, was mangelt es da. Also, ist man zu wenig zielorientiert, hat man es zwar lustig miteinander und gut zusammen und prima, aber man kommt nicht vorwärts. Und dann muss er da die Funktion übernehmen. Wenn er merkt, es ist ein Macherteam und es geht einfach hü und hot, dann muss er eher analysieren, reflektieren und sagen, stopp, halt, jetzt müssen wir mal schauen, wo stehen wir eigentlich. Und wenn die Gruppe einfach vorwärts stürmt und ein mieses Klima hat und man geht nicht sorgfältig miteinander um, und dann muss er für das Klima sorgen. Und wenn, wie ich vorhin gesagt habe, wenn alle es schön haben miteinander, zielstrebig, alles will immer miteinander gemacht werden, dann muss er eher dafür sorgen, hey, ihr seid auch noch einzelne Leute. Was wollt ihr eigentlich selber, oder? Was ist euch wichtig?
Also recht eine anspruchsvolle Rolle vom Chef. Ich hätte jetzt gerne einen Chef noch beiziehen. Hier im Treffpunkt auf dieser Saison. Und zwar einen, der lang Chef war. Fußballtrainer. Zuletzt bei den Grasshoppers Zürich, der Hans-Peter Latour. Guten Morgen, Herr Latour.
Guten Tag miteinander.
Herr Latour, jetzt gehört die Rolle vom Chef eine wichtige Rolle. Was glaubt ihr? Wie beurteilt ihr die Rolle vom Chef jetzt für einen Teamgeist, für ein Team?
Ja, natürlich. Sie ist wichtig, aber man muss wissen, allein kann er ja gar nichts machen. Er braucht ein Team um sich herum, also sogenannten Staff und nachher natürlich die Mannschaft. Und ein bisschen mit der Lebenserfahrung entwickelt sich vielleicht auch ein bisschen der Führungsstil. Und ich glaube, wenn man so sagt, man muss eine Linie haben, oder? Das tönt zwar gut und zackig, aber ich glaube, eine Linie haben, das ist mehr gesortiert als geführt eigentlich. Also man braucht ein bisschen ein Führungsstil. Band. Also, man muss ab und zu auch können eine Ausnahme machen, weil man hat mit verschiedenen Leuten zu tun, also Individualist, und man muss auf einen Einzelnen können eingehen. Also, man muss im Team können erfolgreich sein, aber es muss auch immer zum Vorteil vom Einzelnen sein, und das ist ja die grosse Kunst.
Und dann muss man manchmal an der Seitenlinie auch ein bisschen toben, ein bisschen verrückt werden, ein bisschen ausrasten. Wir sind ja auch bekannt manchmal für so Szenen, oder?
Ja, bis das geht, ein Ausrasten.
Hast du jetzt ein bisschen hart gesehen? Aber Emotionen
aber
zeigen.
Man darf es ruhig zeigen, ja. Es sind Emotionen. Und man hat einfach 90 Minuten plus Nachspielzeit, wo man einen Match kann gewinnen kann. Und der Herr Amrain hat gesagt, bei ihnen gehen es einfach darum, ja, nicht zu verlieren. Und bei uns redet man nur vom Gewinnen. Also bei uns in der Fußballmannschaft, im Profibereich, im Speziellen natürlich, steht zu gewinnen über allem. Natürlich im Rahmen des Erlaubten.
Jetzt kann man ja in einem Team auch Verantwortung abgeben, oder, von Nötzli? Man hat jetzt immer geredet davon, eben, wie das etwas Gutes ist. Aber man kann eigentlich in einem Team kann man auch schleifen, oder? Man kann wie sagen, ja, jetzt lass mich den anderen machen, der schaut dann schon, ich bin in den Drückenbergen. So Rollen gibt es auch in einem Team, oder?
Das ist schon so, ja. Und das ist natürlich die Rolle, die er macht, dass es einen verleidet, in einem Team zu arbeiten. Dann denke ich, ja, ich mache alles, ich tue meine Energie drin, meine Ressourcen drin, meine Fähigkeiten, und der andere oder die andere, die steht zurück und profitiert von dem. Und das ist auch eine Erfahrung, die viele Leute ja dann dazu bringt, zu sagen, nein, ich arbeite lieber allein als in einer Gruppe.
Und da gibt es wahrscheinlich auch Leute, die sich einfach schlichtweg nicht eignen, in einem Team zu arbeiten. Latour, hat er das auch erlebt in eurer Karriere, dass es Schüttler gab, wo es einfach nicht geklappt hat?
Ja, aber da ist eben meistens in Teamzusammenstellung schon der Fehler gemacht worden. Gut, irgendwann fängt man an. Man kann nicht immer gerade von Anfang an das Team so optimal zusammenstellen, wie man es gerne hätte. Also, darum ist ja auch wichtig, eine gewisse Kontinuität. Und heute ist man immer ein bisschen unter Zeitdruck. Aber wenn ich vielleicht noch darf sagen, Zielsetzung ist ja ganz etwas Wichtiges. Und ist natürlich vorteilhaft bei uns, zum Beispiel am Anfang einer Saison, wenn jeder etwas schon zu der Zielsetzung kann sagen, dass die ja gemeinsam gefunden wird. Und dann ist man auch überzeugt, dass wirklich alle das Gleiche wollen. Und jeder soll eben seine Rolle kennen und akzeptieren. Und jeder muss ständig das Gefühl haben, er sei wichtig. Jetzt stellt euch vor, in einer Fußballmannschaft mit 11 könnt ihr anfangen, 3 könnt ihr einwechseln. Aber in einem Kader sind vielleicht 25. Also jeder soll aber wichtig sein. Das ist ein tägliches Arbeiten, individuell auch mit diesen Leuten, dass sie das Gefühl einfach gleich haben. Und ganz wichtig ist natürlich auch im Erfolgsfall, dass man die eben teilt, dass man die sieht. Also, ich habe es eingangs schon gesagt, also, im Team erfolgreich sein heisst immer aber auch einen Vorteil für den Einzelnen haben.
Eine Teamarbeit im täglichen Arbeiten, wie das die aussieht, über das werden wir noch reden mit dem Hans-Peter Latour. Wir machen das im Treffpunkt in wenigen Minuten. Treffpunkt auf DRS1. Der Philosoph Aristoteles hat einmal gesagt, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Das stimmt vermutlich im Schutten. Da stell dir mal vor, jeder einzelne Schüttler würde nie an einem anderen einen Pass spielen, der alles allein machen. Das ging ja gar nicht. Aber wie bringt man das den Spieler bei? Spieler, die ja manchmal recht starke Charaktere sind, manchmal auch ein bisschen Diven. die sicher auch sehr unterschiedlich sind. Wie bringt man die alle zusammen ins gleiche Boot? Zu Gast bei uns noch gegen Hans-Peter Latour, langjähriger Fußballtrainer. Ein paar Stationen von seiner Karriere, FC Thun, 1. FC Köln in Deutschland oder als letztes bei den Grasshoppers Zürich. Herr Latour, gehen wir noch schnell auf gestern. Wir haben einen neuen Fußball-Schweizermeister, hat uns Kanton Berner Herz so ein bisschen blühtet.
Ja, aber es ist auch wichtig, dass man als Führungsperson im Team immer das Positive zuerst sieht. Der FC Thun ist ja aufgestiegen, also das ist positiv, dass IB jetzt nur zum Vizemeister gelangt hätte. Klar, als Berner stehe ich dazu, das ist schade. Also ich habe bis zuletzt gehofft, es längt.
Hat der Basler Trainer Thorsten Fink aus seinen Spielern das bessere Team hergebracht, eine bessere Einheit?
Ich glaube, das sind zwei Mannschaften, denen das in der Regel beiden gelingt. Sonst wäre es nicht zu der Finalissima gekommen. Also, Tagesform hat er auch gespielt, aber selbstverständlich, für die Leistung näher auf den Platz zu bringen, braucht es eben auch an diesem Tag ein absolut gutes Teamwork und einen guten Teamgeist. Gerade wenn der Match vielleicht nicht in die richtigen Bahnen geht. Basel hat jetzt vor Tagesform her vielleicht das Glück gehabt, dass es eben für sie gut gelaufen ist und IB ist nicht in der Lage gewesen, vom Teamwork her, den Match irgendwie zu kehren. Also, so kann man das sagen. Aber wo die Wahrheit ganz genau ist, das weiss man nicht. Also, ich glaube, die haben beide Mannschaften haben die nötige Harmonie schon innerhalb von ihrem Kader, was es braucht, um überhaupt erfolgreich zu sein.
Dann lösen wir uns von der gestrigen Aktualität, werden wir noch so ein bisschen grundsätzlicher. Der Nazi-Trainer Otmar Hitzfeld hat letzte Woche gesehen, als er sein Kader für die WM bekannt gegeben hat, nicht immer die besten bilden das beste Team. Würdet ihr dieser Aussage zustimmen?
Ja, natürlich, weil ich habe das gesagt, es hat verschiedene Rollen in einem Team, das ist auch in einer Fussballmannschaft so, und die muss auch jeder kennen. Wir haben vorhin eingangs schon gehört, dass eben, man muss teamfähig sein, es braucht eine gewisse Harmonie, aber alles nur mit Abnicker, da kommt Monien hin, gerade auf dem Platz. Wenn es nicht gut laufen will, dann braucht es Persönlichkeiten, das wissen wir. Auf das muss man natürlich so bei einer Teamzusammenstellung auch immer wieder achten.
Also Persönlichkeiten, die eben den Karren reissen, wenn es mal nicht so läuft, sozusagen.
Ganz genau. Und etwas Wichtiges, was man, glaube noch darf sagen, das ist ja immer, jeder, auch wenn es alles Fußballer sind, oder eben, wenn es vielleicht alles Piloten sind, aber individuell ist eben gleich jeder ein bisschen verschieden. Und es muss immer so eine Beziehung sein, dass ich, wir, ich, also, wenn man zusammenkommt, wird man einfach von dem Ich zum Wir. Also, in einer Fußballmannschaft dokumentiert sich das natürlich, dass auch alle gleich angelegt sind und so. Aber das ist ganz etwas Wichtiges, dass man nachher dort wirklich als Mannschaft auftritt. Aber wenn dann die Zusammenarbeit wieder fertig ist, dass man wieder als Individuum eben seine Begehrlichkeiten kann nachgehen kann, natürlich. Und das ist ja immer das Hin und Her. Ich sage immer die Ich-Wir-Ich-Beziehung. Also, da muss immer vom einen etwas ins andere fliessen.
Jetzt ist ja Konkurrenz auch noch etwas, was das Geschäft belebt, sagt man. Da hat schon gesagt, 11 Spieler hat er auf dem Feld, 3 könnt ihr einwechseln. Das Kader ist aber viel breiter. Wie beflügelnd ist Konkurrenz? Oder anders gefragt, wann kann Konkurrenz ein Team auch zerstören?
Ja, natürlich, das braucht's natürlich. Konkurrenz, das belebt das Geschäft, das treibt an in der Regel, aber man muss gut damit können umgehen. Eben gerade der Trainer kann nicht erwarten, dass die nicht regelmässig zum Einsatz kommen, dass die da vor lauter Begeisterung immer da positive Meldungen von sich geben. Also, speziell gerade mit denen muss man eben reden, oder? Die können in einem Fußballkader muss man auch nicht unbedingt gern haben, aber man muss einander akzeptieren können. Also, das braucht eben den täglichen Austausch. Ich habe es gesagt, es ist nicht gemacht, dass man ein Event macht, das ist in Ordnung und so, aber es braucht täglich muss man das einander zeigen, dass man das Gleiche will, dass man einander akzeptiert. Und dort, das muss der Trainer natürlich vorleben. Also, gerade jetzt als ältere Führungsperson, also, ich kann ja diesen Spieler körperlich lang nicht mehr alles vormachen, das probiere ich gar nicht mehr, aber ich kann vorleben, dass es mir am meisten bedeutet, dass wir eben Erfolg haben und dass wir nur gemeinsam Erfolg haben können.
Und wie lebt ihr das denn vor?
Ja, eben, da muss man schauen. dass man alles macht, dass man nichts vergisst, was wichtig ist, dass man sich im Einzelnen annimmt und etwas ganz wichtig ist, man muss eben das Feuer im Brunnen behalten, sage ich immer. Im Team innen muss das Feuer im Brunnen bleiben, da muss man Holz nachlegen und das kann nicht immer der gleiche sein, das muss nicht immer die Führungsperson sein, da kann eben auch mal von einer anderen Seite etwas kommen, aber man hat schauen, dass eben das Feuer im Brunnen bleibt. Also nur da so ganz brave Truppen, wo nie etwas läuft, also da seid ihr am Schluss wahrscheinlich auch nicht zuvorderst.
Das Feuer am Brunnen behalten, das ist wahrscheinlich noch relativ schwierig. Ihr habt ja manchmal schon so eben Ausflüge, so Events gemacht, ihr habt es schon angesprochen mit euren Mannschaften. Was sind so Events, die euch besonders geblieben sind, jetzt neben dem Fußballplatz?
Ja, es muss ja auch immer ein bisschen passen, aber vorhin hat er zum Beispiel gesagt, es seien alle im gleichen Boot, oder dass man das so ein bisschen symbolisiert zwischen, also da habe ich zwei glatte Erinnerungen, ja zum Beispiel einmal mit dem FC Thun, eben gerade für die Zielsetzung, oder? Ich habe denen gesagt, morgen machen wir gemeinsam die Zielsetzung für die kommende Saison, was wir vom Kader aus im Sinn haben und dann treffen wir uns, aber sie haben nicht gewusst, woher und was, nur der Treffpunkt, und da sind wir tatsächlich dann zumal auf den Thunersee in einem kleinen Boot, eben auch ein bisschen für das symbolisieren, dann hat jeder Einzelne hat sich können äussern, wo wir ein Land sind, auch immer gewusst, wie der sportlich bei uns soll aussehen und das ist recht gut rausgekommen. Ein anderes Mal bin ich mit Grasshoppers im Ausland gewesen, im internationalen Geschäft und ganz ein wichtiger Match, wir haben daheim nur unentschieden gemacht, haben also nicht dürfen verlieren auswärts. Und dann hat man morgen früh ein Footing gemacht, wo die meisten anderen noch geschlafen haben und da bin ich am Park vorbeigekommen. Dort ist so ein Boot, ist dort so auf zwei Böcken, etwa 15 cm über dem Boden gestanden und da habe ich sofort gedacht, oh, da muss ich noch symbolisieren. Ich habe gesagt, kommen gerade alle schnell in das Boot, oder, für das zu zeigen. Und er ist prompt der Boden unter raus, oder? und was habe ich gemacht, oder? Er hat gesagt, kommt eben, seht ihr, wir wollen ja den nicht Schiffbruch erleiden, weitergegangen und so. Alle haben natürlich gelacht und wir haben den Match tatsächlich gewonnen, ob schon der Gag ist mir eigentlich hinter raus. Aber durch das Lachen hat es vielleicht eine gewisse Verkrampfung weggenommen, die man dann manchmal schon hat, wenn es um viel geht. Also, das sind jetzt gerade so zwei Erlebnisse, wo wir spontan sind, in den Sinn kommen, weil die eingangs da vom Boot erzählt haben.
Und das Boot hat er zahlt, nehme ich an.
Ja, ich bin da auf alle Fälle, wo die anderen über einen Mittag noch ein bisschen abliegen, bin ich die Sache in Ordnung tun, ja. Ich habe nicht müssen zahlen, aber sie haben es geschätzt, dass man sich melden, was da ist. Das hätte man wieder flicken können.
Merci vielmals. Über so Events, eben Sachen, wo man draussen erlebt, besondere Sachen, vielleicht eben auch, man hat schon gehört, ins gleiche Boot sitzen oder zusammen ein Floss bauen. Über so Events in der Teambildung, wie wir auch noch reden, der nächste Stunde Treffpunkt da auf DRS1. Jetzt geht's weiter. Hier im Treffpunkt, man gehört Symbol, ein Wir-Gefühl entwickeln, Konkurrenz so belebt, aber wo nicht stark darf sein, wir nehmen das nochmal auf. Als nächstes nach den Rolling Stones und nach dem Umberto Tozzi.
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost. There's no time to lose, I heard say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time. Lose your dreams and you will lose your mind. In life unkind.
Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo.
Mit Leidenschaft singt Umberto Tozzi «Die Amo». Und Leidenschaft sicher etwas Wichtiges, so, wenn man ein funktionierendes Team will. Alle mit Leidenschaft dabei sind. Wir haben es gehört vorhin vom Fußballtrainer Hans-Peter Latour. Es braucht Feuer im Team. Das Feuer muss man immer am Brennen behalten. Dazu braucht es eine Portion Humor, dass man miteinander lachen kann. Bei mir immer noch Katharina Nötzli, Organisationsberaterin. Was braucht es denn noch? Feuer und Humor? Was sind sonst noch so Punkte, die ein Team am Laufen behalten?
Klärt die Regeln von der Zusammenarbeit zum Beispiel. Wie arbeiten wir? Wie arbeitet ihr am liebsten? Oder jeder muss eigentlich einbringen, was ihm bei der Zusammenarbeit wichtig ist. Ich rede jetzt natürlich nicht von einem Flugteam, wo alles geklärt oder vieles geklärt ist, sondern von einem Arbeitsteam. Das heisst, wenn ein Auftrag reinkommt, wo jetzt nicht jedem gesagt wird, du machst das und so weiter, sondern man kann gemeinsam entscheiden, wie gehen wir vor, muss das zuerst geklärt werden. Das ist etwas ganz Wichtiges. Das ist auch etwas, was ich feststelle bei Beratungen, dass das häufig vergessen gegangen ist, dass man nicht geklärt hat, wer macht was, wie wollen wir vorgehen, was ist uns wichtig, wann kann man gut arbeiten.
Das ist aber noch schwierig, stell mir vor, oder? Für das funktioniert, muss man eigentlich schon als Team harmonisieren, oder nicht? Dass man die Aufgaben auch verteilen kann, dass es dann auch für alle stimmt.
Ja, da gibt es natürlich am Anfang ähnlich, wie der Rammerein gesagt hat, auch ein Briefing oder müsste es geben, in dem jeder und jede kann sagen, was ist mir wichtig oder wo bin ich stark, wo habe ich meine Ressourcen. Also ich bin zum Beispiel jemand, der gut kann Protokoll schreiben, wenn es jetzt um eine Projektgruppe geht beispielsweise. Ich bin jemand, der gut ist in Recherchen machen. Und so erfahrt man voneinander auch die Stärken, vielleicht auch die Schwächen und diskutiert nachher zusammen darüber, wie können wir das am besten nutzen, wie machen wir, dass das gut kommt und dass wir auf der Zielgerade unterwegs sind.
Also Ziel klar definieren, wer was macht. Bei euch, Hans-Martin Amrain, Co-Pilot bei der Swiss, sind die Ziele relativ klar. Eben, ihr müsst auf Frankfurt fliegen zum Beispiel. Und gleich gibt es bei euch manchmal auch Momente, wo das Team nicht mehr funktioniert im Flugzeug, wo es schwierig wird.
Schwierig wird, ja. Ganz nicht mehr funktionieren gibt es bei uns eigentlich nicht. Wenn es nicht mehr funktioniert, dann muss man stoppen, dann muss man bremsen, dann muss man aussteigen, dann muss man wirklich die Handbremse
ziehen.
Kann man
ja nicht in Luft oben, oder?
In Luft nicht, aber spätestens nach der nächsten Landung muss man wirklich unterbrechen. Das kann eine Intervention sein, indem man zusammenhockt, indem man einen Flug auch verspätet und das klärt und ganz, ganz deutlich ausschafft, was es war. Und da habe ich schon Sachen erlebt, wo, sagen wir, so die ersten zwei Schutzwellen durchbrochen haben. In Fliegerei ist ja alles irgendwo mit Auffangnetz, kann man das symbolisieren. Wenn ein Co-Pilot aussteigt, weil er Magenverstimmung hat, dann passiert am Flug noch gar nichts. Und so hat man eigentlich wie Schutzvorrichtungen in x-facher Ausführung. Und so zwei, drei von diesen Schutzmechanismen sind durchbrochen gewesen über ein Team, über einen Captain, der sehr dynamisch war. Immer hat probiert, Verspätung aufzuholen, da damit die Kabinencrew unter Druck gesetzt hat, permanent eigentlich auch hinterher ist gegangen, pushen, ohne irgendwo so ein bisschen die Gratwanderung von, was kann ich fordern und wann ist es zu viel, wann muss ich einfach auch zurückstecken und es aufnehmen, was kommt von der anderen Seite. Man ist müde. Die Airline-Industrie, das ist eine Industrie, die unheimlich viel verlangt vom Mensch, wenn man 4 Flüge am Tag hat, mit kurzen Turnover-Zeiten im Sinn von, dass man eine Kabine leert, putzt, Ladla putzen und wieder parat macht für die nächsten 200 Leute. Das braucht viel. Und dort muss man zwischendurch eben noch das Gespür, das Sensorium hat, zurückzustecken. Und da habe ich schon erlebt, dass Captain das in dem Moment nicht hatte, respektive Prioritäten auf eine Verspätung aufholen gesetzt hat. Und dass man auch wirklich müssen aufhören, was man müssen quasi wie stoppen und das bereden. Und das hat,
also nach dem Flug dann?
Nach dem Flug, respektive, ja. Es hat sogar eine kurze Unterbrechung vor dem Flug. Und man sieht, wir sind nicht parat. Wir sind mit dieser Kommunikation nicht im Flüger. Wir müssen kurz mal zusammen reden. Und dann gibt es Verspätung. Und dann muss man die Verspätung akzeptieren. Und vielleicht als Co-Pilot eben sogar auch darauf drängen, dort zu stoppen und den Captain vielleicht wie oben runterzuholen von diesem Auftrag. Möglichst on time an einem Ort sein, oben runterzuholen und sagen, nein, jetzt geht es um Sicherheit. Jetzt müssen wir kurz zwischenhalten.
on time, also pünktlich neu mehr sein. Bei euch, Herr Latour, werden sie unbedingt gewinnen, um jeden Preis. So ein Sensorium haben, eben die Menschen kennen, Sozialkompetenz. Die sind, darf ich schon sagen, ein älterer Trainer, einer mit viel Erfahrung. Wird man da in diesem Bereich auch stärker mit den Jahren?
Ja, ich glaube schon. Also, man kann die Verhältnismässigkeit besser einschätzen. Aber es war noch interessant, Frau Nötzli hat vorhin darauf hingewiesen, man muss miteinander eben kommunizieren. Also, und ich glaube, das Kommunizieren wird immer wie wichtiger. Also, ich habe zum Beispiel einmal in einem Trainingslager habe ich der Mannschaft gesagt, so, jetzt kann man all jeden drei Wörter aufschreiben, aber nur drei, die drei wichtigsten Wörter für die Sache, die wir da miteinander machen und was wir im Sinn haben. Und das war ganz interessant, dass sie 22 Spieler haben das ausgefüllt. Das hat ja 66 verschiedene Wörter können geben, aber es sind nur 30 verschiedene gekommen. Und das hilft dem schon, dass man eben die Denkweise wirklich versteht. Also, dass man nicht völlig aneinander vorbeidenkt und so. Also, da kann man interessante Sachen machen. Aber ich glaube, der Austausch, das ist ganz wichtig. Eben, sagen wir jetzt zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern oder überhaupt in einem funktionierenden Team.
Was für Wörter habt ihr aufgeschrieben?
Ja, also, Erfolg ist natürlich getroffen gewesen bei mir.
Und was noch?
Vertrauen. Und das Letzte behalte ich jetzt noch für mich. Sonst ist dann plötzlich jeder zuvorderst, oder?
Ah, voilà.
Wir haben ja auch vor Konkurrenz geredet, oder?
Ja, genau.
Aber es war interessant gewesen. Wisst ihr auch von den Spielern her, der Gedanke und so. Wir reden sehr viel von Fairplay, zum Beispiel, untereinander und so. Und, das hat mir auch ein bisschen ein Bild gegeben. Das ist jetzt nicht gerade zuvorderst gestanden.
Merci vielmals, Hans-Peter Latour, müssen da einen Punkt machen mit dem Blick auf die Uhr. Danke vielmals. Ihr seid der Fußball-Experte von Schweizer Radio DRS. Wir werden euch ab dem 11. Juni häufig noch hören bei uns auf dem Sender. Ich freue mich drauf. Merci vielmals, alles Gute.
Danke, ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
Danke, Ade Latour. Hans-Martin Amrain, Co-Pilot bei der Swiss. Woher geht es heute noch? Der fliegt noch heute?
Madrid, kurz kehren, zurück auf Zürich und dann noch Frankfurt, alle retour.
Alle Retour, guten Flug in dem Fall und gutes Teamwork im Cockpit wünsche ich. Merci vielmals für den Besuch. Und Frau Nötzli bleibt noch ein bisschen bei uns, auch in der nächsten Stunde Treffpunkt. Wie habt ihr es eigentlich mit dem Team? Was für Erfahrungen habt ihr gemacht? Habt ihr auch Konflikte erlebt? Hat es irgendwelche Events gegeben, Massnahmen, die gefruchtet haben? Was für Erfahrungen habt ihr mit Teams, mit Teambildung? Schickt uns doch ein Mail. Wir sind gespannt drauf. studio@drs1.ch studio@drs1.ch Herzlich willkommen zu der zweiten Stunde Treffpunkt auf DRS1. Das Team, Teamwork, das ist heute unser Thema. Und für das Team investieren die Chefs manchmal viel. Mit dem Ziel, das Team effizienter machen, leistungsfähiger. Und dann schicken die Chefs die Buchhalter dann manchmal auf einen Fluss, gehen River raften. Die Verkäuferinnen müssen zusammen ein Fluss bauen oder eine Beamte kreieren ihre Natur aussen kreative Kunstwerke. Teambildung im Abenteuerland. Was bringt das im Team? Wie nachhaltig ist das? Wir reden darüber unter anderem in dieser Stunde Treffpunkt. Am Mikrofon Simon Hulliger. Don't play your rock and roll to me. That ain't the way it's meant to be. I ain't so blind that I can't see. Just let it lie, let it be. So don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll to me. Oh. Well, I know you think I'm crazy hanging around, but I was sort of hoping you'd change from the girl I found. But your words just sound like rock and roll lines to me, and they're just about as burnt out as a worn out 45. And you can't expect them to keep our love alive. Oh. So don't play your rock and roll to me. That ain't the way it's meant to be. I ain't so blind that I can't see. Just
let it lie, let it be. So don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll. Well, I guess you had me fooled for a while with your come on looks and your Mona Lisa smile. But your rock and roll is getting out of time for me. Go sing your lines to someone else, cause someone else may be the fool you always thought you saw in me. Oh. Don't play your rock and roll to me. That ain't the way it's meant to be. I ain't so blind that I can't see. Just let it lie and let it be. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll.
Der Treffpunkt auf DRS1. Buchhalter, die der Wildfluss zu der abbrafte Verkäuferinnen, die zusammen ein Floss bauen, oder Beamte, die in der Natur kreative Kunstwerke kreieren. Das sind Teambildungsmassnahmen der besonderen Art. Erlebnisse, die Emotionen auslösen sollen und darum verbindend und auch bleibend sollen sein. So Massnahmen kommen ursprünglich aus den USA, sind aber seit einigen Jahren auch bei uns in der Schweiz im Trend. Bei mir jetzt der Armin Stocker, er ist Inhaber von der Firma Eventure, eine Firma, die so Aktivitäten anbietet. Das ist eine der grössten hier in der Schweiz. Guten Morgen, Herr Stocker.
Guten Morgen, Frau Huliger.
Schauen wir doch mal so ein Event an, jetzt zum Beispiel Floss bauen. Da kommt ein Team von einer Firma zu euch, ein Floss bauen. Wie läuft jetzt das ab, von A bis Z?
Also jetzt gerade konkret auf das Beispiel Floss bauen, da erwarten wir die Leute am Fluss und tun denen eigentlich schüppelig Material stellen, wo man nachher von ihnen verlangt, baut aus dem Material ein Floss. Das hat Holz dort, das hat Fässer dort, das hat Seile dort und nachher gehen die Teams ans Werk und probieren mit dem Material, mit dem vorhandenen Material, ein Floss zu bauen. Und dort kann man dann eben schon sehr, sehr gut beobachten, wie so ein Team eben funktioniert. Für uns ist das immer super spannend, wenn wir mit solchen Teams zusammenarbeiten und etwas in der Natur machen, weil wir selber eben auch sehr viel von dem Innenleben von dem Team durch solche Sachen wie jetzt eben einen Flossbau mitbekommen.
Was sieht man denn da?
Ja, man sieht zum Beispiel eben das, was Frau Nötzli in der ersten Stunde angesprochen hat. Ein gut funktionierendes Team ist ja nicht ein Sammelsurium von Alphatieren zum Beispiel. Das ist im Gegenteil sogar eigentlich ein sehr schlecht funktionierendes Team. Sondern es ist eine Mischung, die es ausmacht. Und da braucht es effektiv jemanden, wo ansagt, ein bisschen ein Macher, wo ein bisschen die Initiativen übernimmt. Aber da braucht es eben auch Mitmacher, die Initiativen nicht übernehmen. Sonst sind da alle am Machen und es geht nicht fürschi, oder? Also muss ja auch jemand das aufnehmen, wo die Macher nachher initiieren. Da gibt es eben auch immer wieder die Kritiker, die stoppen und sagen, halt, vielleicht, wenn wir jetzt so weitermachen, kommen wir in eine Sackgasse. Wir müssten vielleicht das Ganze noch überdenken. Wir müssten anders gehen. Das sind die, die so wieder einige, vielleicht, auf eine Art bremsen, aber handkehrum eben auch gleich wieder Qualität reinbringen und Sicherheit reinbringen. Und es gibt auch die Vordenker, die dann nachher die momentanen Arbeiten, die man jetzt gerade im Moment macht, eben auf ihre zukünftige Funktionalität, wenn man es so sagen, prüfen und dementsprechend eben auch sicherstellen, dass das, was man jetzt macht, dann nachher am Schluss auch funktioniert. Und so, das ist super spannend für uns zum
Beobachten. Und die schauen dann einfach zu oder leitet ihr sie auch an? Also gibt es dann am Schluss irgendwelche komischen Flows, die überhaupt nicht funktionieren oder
ja,
begreifen die schon
nicht.
Oder?
Nein, eben nicht. Also es ist natürlich so, dass wir mal prinzipiell die Sicherheit der Leute müssen gewährleisten. Das ist unser Hauptjob. Wir wollen, dass die Leute den Ausflug oder den Tag oder den Teamtag in der Natur ohne Blessuren können überstehen. Und Blessuren ist vielleicht gerade in dem Zusammenhang jetzt eben vom Teambuilding. Es ist nicht nur eine physische Blessur, ein Krebu oder eine Schürfung oder irgendwie ein verstauchter Fuß, weil man sich irgendwie in Flussnähe ungeschickt bewegt hat oder unglücklich bewegt hat, dass man irgendeine Misstrick gemacht hat. Sondern im Teambuilding-Bereich gibt es dann eben auch die psychische Sicherheit. Und die Wunden, die sind schwierig zu erkennen, die blühten nicht. Die sind aber, gehen aber manchmal eben viel tiefere Narben als einfach ein Krebel. Und wir müssen schauen, dass wir auf beiden Seiten die Sicherheit und das Wohlergehen von diesen Gästen, die uns anvertraut werden, dass wir das sicherstellen können.
Und wie merkt ihr denn, eben, der sagt, die Blüten tun so Wunden nicht, wie merkt ihr denn, dass jetzt jemand leidet, dass es zu weit geht?
Ja, also es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf die Aufgabenstellung an, was von uns erwartet wird. Manchmal ist es so ein Flossbau, wenn wir jetzt bei dem Thema bleiben möchte, ist es als reine Spass, Fun-Tag denkt, dass die Leute etwas zusammen machen. Man macht ja eigentlich nicht mehr als, man tut den Leuten ein Projekt in einem Team, ein Projekt vorsetzen. Und das Projekt Flossbau beinhaltet sehr viele Facetten, die ein Projekt im täglichen Arbeitsleben auch beinhaltet. Also es braucht eben jemanden, der so ein Leadership, man braucht sehr viel Kommunikation, man muss kommunizieren miteinander, muss reden miteinander, verständlich miteinander kommunizieren. Es braucht zum Beispiel jemanden, wenn man jetzt noch sagt, ihr müsst das in einer gewissen Frist fertig haben, dann braucht es zum Beispiel jemanden, der Zeitmanagement im Griff hat.
Und dann gibt es die, die eben nicht dabei sind vielleicht, oder? Genau. Wo man dann sieht, die werden irgendwie ausgrenzt.
Ganz genau.
Und das zeigt sich dort wahrscheinlich dann auch.
Das zeigt sich sehr stark und dann nachher ist es einerseits unsere Aufgabe, vielleicht solche Leute im Boot zu behalten. Oder dann halt eben, wenn es dann wirklich so ein richtig als Teambuilding gedacht hat, wo dann meistens auch eine verantwortliche Person, kann ein Coach sein, wo das begleitet, darauf aufmerksam macht, hey, passet auf, es geht in eine Richtung, wo es vielleicht einen Bedarf hat, um die Aktion zu unterbrechen und zu reflektieren.
Eben ein Coach noch dabei, vielleicht auch für eine Nachbetreuung, über das, wenn wir dann mit der Frau Nötzi noch reden, aber dass dort vielleicht Sachen aufbrechen, die nachher noch müssen von professioneller Hand vielleicht nachbetreut werden. Jetzt habt ihr einen Kontakt mit dem Chef, also mit den Auftraggebern, die kommen zu euch und sagen, mit unserem Team müssen wir etwas machen. Mhm. Was für Erwartungen haben die an euch? Also was wollt ihr, was das Team nach dem Tag besser kann?
Ja, oder schlussendlich muss die Grundprobleme, die so eine Firma oder eben ein ökonomisch schaffendes Gebilde hat, muss man sehen. Also heutzutage, die Firmen, die sind eigentlich unisono, sind die ziemlich unter Druck. Und der Druck geht natürlich in den Teams weiter. Heutzutage in der ökonomischen Welt gibt es kaum einen Markt, der noch nicht übersättigt ist. Es ist meistens immer ein Überangebot im Vergleich zu der Nachfrage da. Das bedeutet, es ist so ein bisschen, nicht gerade Fußball à la Herr Latour, aber doch, es ist ein Konkurrenzkampf da. Also es ist ein Konkurrenzkampf da im Sinn von, der besser wird schaffen und der schlechter bleibt wahrscheinlich da auf der Strecke. Und der Druck spüre ich die Teams sehr gut. Und unsere Auftraggeber, das kann der Chef sein, das ist vielfach der Fall, dass der Chef oder zum Beispiel jemand aus der Personalabteilung oder eben ein Coach, der extern engagiert worden ist, genau um solche Prozesse aufrechtzuerhalten, die verlangen natürlich von uns nicht, dass wir irgendwie der heilige Gral sind, wo jetzt alles Versäumnisse von den letzten Jahren oder interne Versäumnisse von der Firma können wegputzen. Aber sie verlangen von uns, dass wir einen Nährboden können bieten, für nachher eben auch das Team zu entwickeln. Und das soll ja auch nie, das ist nie eine in sich geschlossene Aktion. Also wir wollen, dass das nicht eine in sich geschlossene Aktion ist, sondern ein Teambuilding, das ist ein Prozess, der immer weitergeht. Und wir sind einfach eine Etappe auf diesem Prozess.
Und da geht es auch darum, das Team effizienter, leistungsfähiger zu machen, schlussendlich, nehme ich an, oder? Dass es besser funktioniert, besser harmoniert.
Ja, der Ökonom hat schlussendlich das Ziel.
Leistungssteiger.
Ja, Leistungssteiger, Effizienzsteigerung, auch Effektivitätssteigerung, dass schlussendlich sein Produkt am Ende vom Tag von solchen Massnahmen steht, eigentlich, dass sein Produkt, das er nachher an seine Kunden bringt, dass das konkurrenzfähiger wird, in Bezug auf Qualität, vielleicht Sicherheit, wenn das einen Anspruch an die Sicherheit hat, wie jetzt zum Beispiel bei einem Amrain, sein Produkt ist
Der Flug,
oder? Ja, ja. Und der ist Sicherheit pur. Ja, ja. Und der hat weniger, der muss nicht rendieren, das ist nicht sein Job. Das sind die Leute in einer anderen Abteilung, die das müssen sicherstellen. Genau. Aber er hat wirklich Sicherheit oder eben Qualität und Preis.
Jetzt nimmt es mich Wunder, wie nachhaltig ist denn das? Eben, wenn man jetzt so gemeinsam, wir haben vorhin gehört, zum Beispiel ein Floss baut, wie nachhaltig ist das? Wie viel effizienter ist ein Team nach so einem Teamausflug? Über das wollen wir reden in wenigen Augenblicken. Ich möchte euch auch noch aufrufen, unsere Sendung mitzumachen. Habt ihr es auch schon mal erlebt, dass ihr eben so eine Teambildungsmassnahme gemacht habt? Erlebnis, wo ihr probiert habt, das Team im gleichen Boot zu behalten. Was sind so Erlebnisse gewesen? Wie hat das bei euch funktioniert? Hat es funktioniert oder hat es nicht funktioniert? Ruft uns doch auf Telefonnummer 0848 440 222. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht im Team? Wie habt ihr am Teamgeist geschaffen? Was hat es bewirkt? Was hat es ausgelöst? 0848 440 222. Und der Stocker hören wir noch. Zuerst aber noch der Blick auf die Strasse. Verkehrsinfo DRS von 10.18 Uhr. Entwarnung in der Zentralschweiz auf der A14 Luzern-Zug zwischen Gisikon-Rot und der Verzweigung Rütihof in beiden Richtungen. Die Polizei meldet, dass die Strecke wieder normal befahrbar ist.
Smile on her face. feet off the ground, head in the clouds. Look at her now, crazy, crazy in love. She's gone,
right off the deep
long end. Gone.
Her heart is beating stronger.
She's finally found the one, and she knows
when they're together,
they're closer to forever than she's ever. Be where he is, about to be kissed. Here she goes, and once she goes, she's gone.
Right in the
deep, long gone.
Her heart is beating
stronger. She's finally found the one, and she knows
when they're together,
they're closer to forever than she's ever been before.
Wir reden über Team und über Teambildung im Treffpunkt heute auf DRS1 und ich begrüsse jetzt am Telefon der Charles Sobol. Grüß dich, Herr Sobol.
Jetzt, Frau Liga.
Herr Sobol, ihr habt auch so Teambildungs-Events gemacht.
Jawohl.
Erzähl mal, was habt ihr gemacht?
Also ich habe für internationale Firma habe ich so verschiedene Mitarbeiter-Schulungen, Teambildungs-Events durchgeführt und hat Leute aus ganz Europa dabei gehabt. Da haben wir Riverrafting gemacht, da sind wir reiten, da sind wir klettern, da haben wir so Verschiedenes gemacht, eben um dass Zusammenarbeit besser funktioniert.
Und hat sie nachher besser funktioniert?
Also am Anfang, nachdem die Leute wieder zurück sind in ihrem Betrieb, hat das sicher besser funktioniert, weil die Leute haben sich praktisch nur am Telefon gesprochen vorhin und jetzt haben sie sich gegenseitig gesehen. Das Problem ist, dass nachher im täglichen Betrieb, im täglichen Ablauf, sehr viel Energie aus diesen Teambildungs-Events verloren geht.
Also quasi der Alltag holt eben ein und alle die Sachen, die man dort erarbeitet hat, sind verloren gegangen.
Ja. Auf Manager-Ebene ist das sogar noch viel krasser. Da wird die praktische ganze Energie geht verloren, weil, wie gesagt, der Alltag hat die Leute total wieder im Griff.
Ich werde Frau Nötzli mit einbeziehen, Katharina Nötzli, die sich viel mit Teambildung auch beschäftigen. Frau Nötzli, die Nachhaltigkeit, wir haben es jetzt gehört von mir so wohl, das ist relativ schnell wieder verpufft, wo man wieder in diesem alten Trott drinnen war. Würdet ihr das auch unterschreiben? Ist das so ein bisschen die Gefahr bei so Teambildungsmassnahmen, dass das ein bisschen schnell wieder verpufft irgendwann?
Auf jeden Fall. Also wenn der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte nicht für Kontinuität sorgt, und das ist eine Führungsaufgabe, dann nachher geht das wieder vergessen. Genau wie Sie sagen, im Kerngeschäft, in der Hektik, die Regeln, die man abgemacht hat, die Erkenntnisse, die man gehabt hat, das geht verloren.
Also dann müssen wir da jede Woche gar überraft, oder was werden die
Lösungen? Nein, ich denke, es bringt etwas, wenn der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte ein Konzept hat, wo das überraft ein Teil ist davon, wo sie wieder auf das Erlebnis zurückgreifen. Das denke mich auch der Vorteil von so Outdoor-Trainings. Das sind spezielle emotionale Erlebnisse und das kann man auswerten. Mehr als eines, denke ich. Wieder zurückgreifen drauf. Ich weiss auch nicht, einmal im Monat oder verschiedentlich wieder oder in einer Situation, wo das gerade so aufscheint. Und das ist Führungsaufgabe.
Jetzt, Herr Sobol, Sie da, man hat gesehen, glaube, es wären Emotionen auch frei bei so Team Spirit, Teambildungsmassnahmen. Ist das bei euch auch gewesen? Ist es manchmal schon ein bisschen heikel geworden?
Ja, also Emotionen werden frei. Das ist sensationell, wie man sieht, wie junge Leute dann so zusammenarbeiten oder auch auf Manager-Ebene. Leute in vorgerückten Alter, die so etwas zusammen machen. Wir haben einmal einen Fall gehabt, das ist wahr, im River-Rafting, da ist mal jemand über Bord gegangen und dort ist mir also das Herz schön in die Hose gefallen. Aber es ist dann glücklicherweise sehr gut ausgegangen. Aber was ich noch will sagen, es ist natürlich schon so, positive Seite, die lässt sich nicht in Zahlen nachher umsetzen im Betrieb. Also man sieht, dass die dann nachher nicht in der Bilanz, also die Bilanz besser geworden ist. Und das ist dann eben Gefahr, dass man dann wieder zum Alltag übergeht.
Merci vielmals, Herr Sobol, für euer Telefon. Danke, alles Gute. Merci vielmals. Eben, es ist nicht wirklich messbar, was in so Teambildungsmassnahmen passiert. Das ist sicher ein Problem. Das hat viele Chefs, die sagen, dann machen wir es gar nicht. Es lohnt sich ja wie nicht. Aber wirklich nochmal schnell auf die Emotionen zurückkommen, die man gehört hat. Das kann eben auch heikel sein, oder? Die Leute wie der Armin Stocker, die so Sachen machen und dann plötzlich sehen sie, da passiert etwas mit diesen Leuten. Da gibt es seelische Blessuren, wie ihr es beschrieben habt, Herr Stocker. Ist das nicht auch ein bisschen heikel, wenn auch Leute, die eigentlich nicht Profis sind auf diesem Gebiet, so mit Emotionen, mit Menschen, sag jetzt mal, spielen?
Ich meinte, dass jemand, der Outdoor-Trainings macht, auch ein Stück weit professionell muss können umgehen mit diesen Emotionen. Sonst kann er oder sie ja das gar nicht auffangen. Und hat auch vielleicht das Gespür nicht dafür. Und ich denke, der Blick dafür, was geht in jemandem vor, ist ganz etwas Wichtiges. Und ich meinte auch, der Blick vom Chef oder von der Chefin, die das in Auftrag gegeben hat, nachher ist ganz etwas Wichtiges, sodass man kann sorgfältig mit dem umgehen.
Und wie kann man denn die Ergebnisse jetzt vom Flossbau auf die Arbeitswelt übertragen? Das sind zwei total verschiedene Paar Schuhe.
Ja, ich denke, indem man zum Beispiel gesehen hat, jemand hat jetzt in der Pfade schon mal Floss gebaut. Er hat gewusst, wie das geht und hat viel Erfolg hat sich auch durchsetzen. Also kann man zwei Sachen aufgreifen. Erstens, als Ressource könnte man die Fachkompetenz der Mitarbeitenden gut nutzen. Und zweitens hat er plötzlich Führungskompetenzen gezeigt oder Leadership übernommen, was er sonst im Bürokontext nie macht, sagt er kein Wort. Das kann ich selber auch. Ich mache etwa Gruppenassessments mit Führungskräften und ein Teil davon sind etwa einmal Outdoor-Übungen, wo man das auch gut beobachten kann, dass Leute sich plötzlich ganz anders zeigen können und einbringen mit ihren Ressourcen. Das kann man wieder aufnehmen. Und sagen, wir haben doch gesehen und bring das jetzt auch. Das kannst du.
Erlebt ihr das auch, Herr Stocker, dass Leute, die eben so ein bisschen die Scheuer sind am Anfang, auf das Mal auftauchen und dann so ein bisschen wie die Alphatierchen werden, schon was nicht erwartet hat?
Ja, das ist bei uns effektiv ganz oft der Fall, weil wir ja eigentlich Flossbau wieder als Projekt angeschaut, wo sehr viele Aufgaben aus dem täglichen Arbeitsleben eben beinhaltet. Was nicht mehr drinnen ist, ist das Fachwissen. Also es nützt mir nichts, wenn ich im Betrieb, der am meisten weiss und alles am besten kann, weil wir sind da stehen an einem Floss. Und dort werden die Karten neu gemischt. Und nachher gibt es wirklich Leute, die vielleicht, sag jetzt einfach hierarchisch, irgendwo in einer Firma eingebettet sind, im mittleren, unteren Teil. Und da ist aber der Big Boss ist auch noch an dem Floss. Und einfach früher in der Pfadi war und jetzt einfach rein aus dieser Tatsache heraus eine Führungsrolle kann übernehmen und die anderen sind auf ihn angewiesen. Und das spielt es eben schon ein bisschen, es zeigt es halt eben schon ein bisschen, ein gut funktionierendes Team fährt schlussendlich einander schon auf. Also es sind dann irgendwie, die Ressourcen sind im Team vorhanden und wenn der eine nicht weiter weiss, kann der andere vielleicht eben in die Presse springen. Und darum bin ich überzeugt, dass eben Teamwork effektiv nicht eine Summe ist von Einzelkämpfern, sondern es ist ein Produkt aus dem Zusammenarbeiten und nicht eine Summe der Leute, die dort drin stecken. Ja.
Ich möchte noch am Telefon Frau Schultheis begrüßen, Irene Schultheis. Grüße Frau Schultheis.
Grüße.
Ihr hattet ohne ein Teamerlebnis gehabt.
Ja,
ganz ohne Worte, erzähl mal.
Ja, ganz genau. Das Teamerlebnis ohne Worte, das war am letzten Samstag. Es war wüst, es war kalt, es war nicht anmächerlich zum Rausgehen. Und mein Mann und ich, wir haben ein Berghaus im Sommer am Ofenpass und das hat man müssen auf Vordermann bringen. Und 21 Leute sind gekommen aus dem Engadin, aus dem Münstertal und aus dem Domlesch sogar und haben einfach gewusst, heute ist Putztag. Und man ist gekommen, es hat zuerst einen Kaffee gegeben, es hat Gipfel gegeben und dann haben wir gesagt, wir bringen jetzt das Haus auf Vordermann, ohne Worte, jeder macht das, was er am besten kann. Und die eine Frau, das hat mich sehr beeindruckt, die ist mit Kübel und Besen gerade in die Toilette und in die Wäscheanlage gegangen. Die meisten Männer, trotz Kälte, haben ums Haus arbeiten wollen, haben mit den Motorsägen arbeiten wollen, haben auf dem Dach arbeiten wollen. Ich habe alle Fenster geputzt und habe zusammen mit dem Koch das Mittag gemacht, weil das ist ganz, ganz wichtig gewesen, wenn man im Team schafft, dass man auch Pausen einplanet und die Leute, die arbeiten, auch ein bisschen verwöhnt, dass man zu ihnen geht, wenn sie am Arbeiten sind und ihnen sagt, dass sie das, was sie machen, gut machen. Das motiviert sie, das wird vielmal, vor allem im Berufsleben, wird das vergessen. Dass nur ein kleines Lob einem schon wieder einen Energieschub gibt. Und Sie glauben es nicht, Frau Hulliger, zu Abend am 5 Uhr, beim Kaffee, beim Kuchen, wo wir dann auch wieder offeriert haben, diesen Leuten, haben wir das Haus auf Hochglanz poliert. Es ist parat für unsere Gäste. Und etwas muss ich dazu sagen, das Durchschnittsalter von diesen Leuten, von diesen 21 Leuten, ist über 65 gelegen. Und es hat Enkelkinder dabei gehabt, es hat Kinder von diesen Leuten dabei gehabt und ich habe beobachtet, wie ein 14-jähriges Mädchen zusammen mit einem 72-jährigen Fraueli haben die da Matratzen gesaugt und versorgt. Und das hat mich so berührt und hat mich so beeindruckt und das ist wirklich ohne Worte, mit viel Witz und viel Freude ist das abgelaufen.
Also Teamarbeit ohne Worte. Ganz wichtige Punkte von Schultheis, die wir bei euch jetzt nochmal gehört haben. Ein bisschen wie eine Zusammenfassung von dem, was wir in den letzten anderthalb Stunden gehört haben. Eben, dass jeder kann das machen, was er gut kann. Es ist klar, was das Ziel ist. Ein superes Haus am Schluss. Jedem das Seine eigentlich. Dann aber auch die Wertschätzung, die man einander entgegenbringt. Dass man einander sagt, hey, du machst es gut, es funktioniert. Und natürlich ab und zu auch eine Pause. Also ganz wichtige Punkte, die wir jetzt in eurem Beispiel gehört haben. Merci vielmals, Frau Schultheis. Ja, herzlichen Dank. Schönen
und
Tag.
Auf Wiederhören, Frau Hulliger. Adieu.
Merci. Teamarbeit ohne Worte. Jetzt ohne Worte möchte ich aufnehmen, aber Teamarbeit nicht. Wo als nächstes reden wir hier im Treffpunkt mit einem, der sagt, er arbeitet eigentlich nicht so gerne im Team. Er ist lieber alleine draussen auf dem Boot. Wir reden mit einem Fischer nach der Patent Ochsner und Fischer.
Zahnrad und ein Metzger schießt ein Schaf und eine Zündschnur brennt. Vor der Haustür hocken Blut, Hünger und ich schreise die Schnurren auf. Dann steige ich halt zum Fenster raus. Du wärst schon ging, gerne ein Fischer gewesen, alleine draussen in diesem Boot. Hat dich ein Mordsecht an der Angel, wir wären so lange mit breiten Beinen rausziehen. Oder er mit. Weisst,
bin aus allen Wolken gefallen. Und manchmal tut der Wache weh. Von der Haustür hocken Bluthöng und ich schreise an die Schnurren auf. Steige ich halt zum Fenster raus. Ich wär schon King, gern ein Fischer gesehen, alleine draussen in diesem Boot. Hat ich am Ortsrecht an der Angle, wir wär so lang wie breit, ob ich ihn rausziehe. Oder er nicht rein. Ich wär schon King, gern ein Fischer gesehen, alleine draussen in diesem Boot. Hat ich am Ortsrecht an der Angle, wir wär so lang wie breit, ob ich ihn rausziehe. Oder er nicht rein. Alleine dort in diesem Boot hat die am Ortsrecht an der Angle. Wir wär so lang wie breit, ob ich ihn rausziehe. Oder er nicht, ich gehe raus. Oder er nicht, ich gehe raus. Oder er nicht, ich gehe raus. Oder er nicht.
Ich wäre schon gerne ein Fischer gewesen, alleine draussen in diesem Boot, hat Patent Ochsner gesungen. Alleine, eigentlich reden wir ja über das Team heute im Treffpunkt auf dieser Seite, über die Vorteile des Zusammenarbeiten und über die Nachteile. Ich begrüße darum jetzt den Fritz Hulliger, er ist Berufsfischer am Zürichsee, heisst zwar gleich wie ich, wir sind aber nicht verwandt, gell, Herr Hulliger?
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, freut mich, dass ich mitmachen darf.
Ja, freut dich so.
Ja, ich liebe merci vielmals.
Ihr seid praktisch eigentlich gäng allein beim Arbeiten, gell, Herr Hulliger? Also heute Morgen seid ihr auch wieder mit dem Boot auf dem See draussen gewesen. Beschreibt uns das mal, wie ist das zu und hergegangen heute Morgen?
Ja, genau. Also wir sind Berufsfischer, die auf der Schweizer See fischen. Und in der Regel sind das kleine Betriebe, also Familienbetriebe oder vielleicht 1-2 Angestellte. Und dann ist man am Morgen in der Regel immer alleine. Und ich schätze das natürlich auf eine Art, weil dann bin ich für niemanden verantwortlich, nur für mich. Und ich bin, muss auf niemanden warten. Und alles, was ich mache, das muss klappen und funktionieren. Und wenn ich es alleine mache, dann weiss ich, es klappt und es funktioniert. Und ich habe heute Morgen um 3 Uhr anfangen, das Netz aufzuziehen, das ich am Tag vorher ausgelegt hatte. Und heute erfreulicherweise wieder mal einen schönen Morgen für mich. Also kein Regen und kein Wind. Und das ist dann meine Arbeit, die ich da säufelig muss machen. Zuverlässig und schnell auf eine Art, weil Fisch ist ein Artikel, also das Produkt, das schnell muss verarbeitet werden. Und darum bin ich da gerne allein und es funktioniert am besten, wenn man allein ist.
Seid ihr nicht manchmal schon ein bisschen einsam da draussen? Vielleicht, wenn ihr einen grossen Fang habt gemacht, würdet ihr vielleicht erzählen, oh, schau mal, jetzt haben wir da das Netz voll und so, so ein bisschen sich mitteilen?
Ja, das ist wahr, ja. Also manchmal ist man schon ein bisschen allein, Hankrum, es ist aber auch schön, wenn man seine Ruhe hat und kann zuschaffen und es gibt keine Störungen. Und manchmal tun wir dann schon auch anrufen, Kollegen vom See, vom berufsfischen Kollegen, was er gefangen hat oder eben er besser hat. Gerade vorhin hat mir ein Kollege angerufen und eben, hat mich ein bisschen im Aushelfen, weil ich gut gefangen habe und er jetzt ein bisschen weniger gut. Also das funktioniert schon auch. Wir sind schon auch ein kleines Team, aber nicht so direkt zusammen. Also wir sind unser See, also unsere berufsfischen Kollegen, wir helfen dann immer gerne aus. Und das ist eigentlich schön und das ist auch auf eine Art ein Team, aber eigentlich arbeitet dort jeder für sich alleine.
Der hat manchmal auch schon Leute mitgenommen zu euch auf das Boot. Das war nicht immer nur einfach gewesen, gell?
Ja, genau, das habe ich Ihnen schon mal gesagt. Ich bin, wenn ich mich jemanden mitnehme, ab und zu, wenn jemand ein bisschen bettelt, wir nehmen eigentlich nicht gerne jemanden mit, aber wenn jemand unbedingt möchte, dann gibt es das schon auch. Und dann bin ich immer vorsichtig, wenn ein Sturm aufkommt oder so, gehen wir viel schneller ans Land. Also wenn ich jemanden mitnehme, dann habe ich eine Verantwortung für die Person und dann muss ich schon aufpassen. Dann gehe ich viel lieber schneller ans Land, wenn etwas ist. Wenn ich alleine bin, dann geht es noch ein bisschen an die Grenzen.
Also ich mehr herausfordern. Ich will das nochmal aufnehmen. Also dir im Sturm, sogar dann, seid ihr lieber allein auf eurem Boot.
Ja, dann sowieso, weil ich will nicht, wenn etwas passiert oder wenn etwas schwierig wird, dann bist du lieber alleine. Weil ich habe auch schon Leute drauf gehabt, die dann schon, wenn sie nur ein bisschen gewählt haben, haben sie schon mit der Angst ein bisschen zu tun bekommen. Ist ja klar, weil sie sich nicht gewöhnt sind, wo es eigentlich noch lang gegangen ist. Und dann, wenn du alleine bist, dann bist du für dich und dann weißt du, wie weit das geht. Und dann musst du nicht für die Verantwortung für den anderen übernehmen, wenn etwas passieren kann. Weil es kann wirklich etwas passieren. Ich habe auch Kollegen, die vertrunken sind. Und es ist nicht einfach, Amix. Das ist wirklich manchmal noch happig.
Und dann muss man wissen, genau, was man machen muss. Die Handgriffe müssen sitzen.
Ganz genau, ja. Man muss sich auf die Motoren verlassen können. Also, Schiffsmotoren muss immer funktionieren, tiptop. Vor allem im Sturm ist es wichtig, dass nicht kaputt geht oder irgendwie etwas bricht irgendwo. Also, das ist schon noch. Er muss alles tiptop sitzen, genau.
Also, man muss sich auf andere Leute verlassen, aber auf das Material müsst ihr auch drinnen verlassen, natürlich. Wie ist denn sonst im Leben, Herr Holliger? Seid ihr denn da ein Teammensch?
Ja, gut, ich muss sagen, ich bin früher, also, bevor ich die Fischerei angefangen habe, also, habe ich vom Grossvater übernehmen, habe ich eine Lehre gemacht und dort bin ich Schreiner gewesen und dort ist man auch im Team und auf dem Bau und überall. Also, dort habe ich das schon gelernt und habe das auch geschätzt. Das ist schön gewesen. Wir haben ein gutes Team gehabt. Also das habe ich schon einmal dort gelernt. Ich bin auch im Fußballclub etc. Das lernt man also schon. Ich bin nicht ganz ein Einzelgänger. Aber vom See aus, da wird man ein bisschen, oder? Und dafür nachher aber am Abend oder so, wenn man fertig ist, dann hocke ich gerne mit Kollegen zusammen. Das ist kein Problem.
Merci vielmals, Herr Holliger. Danke. Ja. Jetzt müssen wir einen neuen grossen Fang verarbeiten, gell?
Ja, klar.
Also, macht's gut.
Ja, danke vielmals. Ich hoffe, ich kann ein bisschen helfen.
Ja, natürlich. Genau.
Das ist eine gute Sendung.
Ja. Oh, merci vielmals. Ja, der Holliger und Petri Heil.
Ja, danke.
Der Holliger. Ich möchte das Bild noch aufnehmen, das wir jetzt gehört haben. Der Herr Holliger allein draussen im Sturm. Und er sagt, wenn es schwierig wird, ist er gern allein. Bei mir noch immer die Frau Nötzli, Organisationsberaterin. Frau Nötzli, ist mir in Krise manchmal einfach auch ist es gäbiger, wenn man allein ist? Muss man da gar nicht immer das vielbesagte Team um sich herum haben?
Das ist noch eine schwierige Frage. Ich kann nicht einfach Ja oder Nein sagen. Ich denke, es kommt sehr auf die Situation an. Wenn es muss schnell gehen und man dann müsste lange absprechen, ja, machen wir jetzt das oder machen wir jetzt dieses, dann ist das ein Widerspruch. Und ich denke, dann ist er gut bedient mit sich allein auf dem See und seinem Boot, das funktioniert. Wenn es eine Situation ist, wo die Ressourcen vom Team, also vielleicht der Rat von jemandem oder die Idee von jemandem gefragt ist, dann nachher ist es, wie es der Herr Stocker vorhin gesagt hat, mehr als die Summe der Einzelnen. Und dann kommt man plötzlich auf eine Idee, wo man sonst nicht gekommen wäre, auf eine Lösung, auf einen Weg, der sich aufzeigt.
Also mehr Köpfe geben auch mehr Lösungsvorschläge und wenn man Zeit dazu hat, die richtige herauszufinden, dann bringt es das, wenn man bei mehr ist als nur einen. Von heute sind wir noch eine Schlussrunde machen im Treffpunkt mit euch und auch mit dem Herrn Stocker und auch mit euch daheim, mit euch Hörerinnen und Hörern. Wir wollen nochmal auf das Team eingehen, nochmal ein bisschen zusammenfassen, was die wichtigsten Punkte sind. Wir machen das in wenigen Minuten.
Is
Treffpunkt auf DRS1. Wir haben in der ersten Stunde über das Team geredet, wie man es zusammensetzen kann, damit es Erfolg bringt. Wir haben unter anderem mit dem Fußballtrainer Hans-Peter Latour geredet. In der zweiten Stunde ist es um Teambildungsmassnahmen gegangen. Zum Beispiel Teambildung draussen, der freien Natur, wo man Sachen macht, wo man sonst im Berufsalltag eben nicht macht und dann ganz andere Kompetenzen von Teammitgliedern auch wahrnimmt. Ich begrüße jetzt noch einen DRS1-Hörer am Telefon, der Pierre Sabourdi. Grüße, Herr Sabourdi.
Grüße wohl.
Ihr seid auch mal so ein Outdoor-Event mitmachen, so ein Teambildungs-Event draussen.
Jawohl.
Auf der Aare.
Vom Geschäft aus. Also das Flussfahrt war schön gewesen. Nach das war es sehr fein gewesen, aber einiges ist nicht so gut gelaufen, habe ich das Gefühl. Zuerst
was
hat man gesagt, macht den Fluss mit dem Material, das ihr hier habt. Und einige haben sich engagiert und haben ausgekündigt, wie man das machen könnte, bis der Leiter gekommen ist, lächelnd und gesagt, alles falsch, so und so geht es, und anders kann man es nicht machen. Also die sich engagiert haben, sind sich ein bisschen wie Trottel vorgekommen.
Das kann es natürlich auch nicht sein, oder? Also,
ja, man könnte das schon machen, aber es ist nicht aufgefangen worden, der Leiter hat nicht einmal gemerkt, der Konflikt, der da ist und so.
Ui, Herr Sabourdi, jetzt haben wir irgendwie auch einen Konflikt mit der Telefonleitung. Ah, jetzt ist es wieder ein bisschen besser.
Ja, okay. Ja. Mhm. Nach dem Vorfall habe ich nur noch gedacht, ja, also wenn etwas wächst oder etwas dich engagierst, dann wirst du aber gemacht. Also ich mache gar nichts mehr.
Also das war sicher nicht die Idee wahrscheinlich dort dahinter. Herr Stocker, kennt ihr das? Das ist einfach, dass man, wenn man sieht, was machen die für ein Los, hat manchmal schon Geduld verliert und sagt, wisst ihr was, so geht es dir überhaupt nicht.
Ja, es ist...
Ja, also das ist eine sehr grosse Herausforderung für uns eigentlich auch. Wir sind darauf angewiesen, dass wir ein sauberes Briefing bekommen von unserem Auftraggeber, der uns genau sagt, in welcher Ausgangslage er sein Team sieht und wohin will er mit dieser Aktion, die er jetzt mit uns zusammen durchführt, oder wo wir mit ihm durchführen dürfen, wohin will er gehen. Und nachher haben wir jetzt aber ganz schön irgendwie ein Beispiel gesehen halt von dieser psychische Sicherheit, die unbedingt muss gewährleistet sein, gerade wenn es nicht einfach ein Fun-Tag ist, sondern wirklich ein Teambuilding, da ist es ganz wichtig, dass die physische Sicherheit der Teilnehmer so gewährleistet ist, dass eben genau so ein Ereignis, wie es jetzt der Herr am Telefon beschrieben hat, dass er nachher einfach abhängt und sagt, ja, ich mache gar nichts mehr, dass das nicht entsteht. Kombiniert mit unserem Anspruch oder unserer Aufgabe von der Sicherheit ist das manchmal heikel. Weil es effektiv so ist, dass das schlussendlich ein Floss so muss gebaut sein, dass das den Vorschriften entspricht, dass das der Sicherheit entspricht. Und da müsste gerade so ein Guide oder ein Coach müsste da subtiler vorgehen, dass er die Leute in die richtige Richtung coacht und nicht einfach einen richtigen, so das jetzt für mich so wie einen ganz knallharten Schnitt und sagen, nein, das geht nicht, jetzt 180 Grad in die Richtung oder in die andere Richtung. Das ist klingt für mich auch nicht sehr gut. Das kann ich nachvollziehen, dass das nicht so gut überkommt.
Also, dass man die ernst nimmt, die mitmachen und gleich muss man sie dort herführen, wo man es halt aus Sicherheitsgründen her muss führen. Frau Nötzli, Organisationsberaterin, ich habe noch ein Mail bekommen von der Sabine Gambuzza, wo eben so schreibt, dass sie eben auch so Mitarbeiter-Events macht und dass es eben regelmässig muss stattfinden, dass es nicht längt, wenn man zwar ab und zu so grosse Events macht, eben gegen Flossbo, sondern dass man im Alltag immer wieder am Team muss arbeiten. Ich will zum Schluss vielleicht von euch noch wissen, wie kann man denn jetzt das? Also wie kann man so eine Teambildung im Alltag, wie sieht das aus? Was gibt es für konkrete Beispiele oder Anregungen, für das ein Team funktioniert auf Dauer?
Ja, auf Dauer war es gerade ein höherer Anspruch gewesen. Aber es gibt da sicher verschiedene Möglichkeiten. Und die Hörerin vorher hat gesagt von dem Putzanlass, was sie gemacht haben. Und ein wichtiges Stichwort war bei ihr Feedback gewesen. Und ich denke, das ist eine Quelle von Teambildung. Ich kann Feedback geben zu der Arbeit, wie die gemacht worden ist als Vorgesetzte oder als Chef. Ich kann Feedback geben zu den Methoden, wie sind ihr vorgegangen. Man kann das einmal besprechen, wie haben ihr das Projekt bearbeitet, was hat sich bewährt, was ist vielleicht hinderlich gewesen. Eine weitere Möglichkeit ist auch Beziehung, Zusammenarbeit, das Klima zu sprechen, das Feedback geben, im Sinne von, ich habe euch heute ziemlich gereizt wahrgenommen, ist etwas vorgefallen. Das sind ja kleine Interventionen, die man dann macht als Führungsperson. Und ich denke, das ist viel, auf Dauer viel wirkungsvoller, als wenn man einst ein Event macht und dann nie mehr etwas. gemeinsam auch das Team zum Reflektieren anleitet. Ich denke, das wäre auch die Möglichkeit gewesen von dem Outdoor-Trainer, den er hätte machen können. Was habt ihr bis jetzt gemacht? Wie sind ihr vorgegangen? Was habt ihr euch überlegt? Was meint ihr, schwimmt das Floss? Oder was denkt ihr? Also eigentlich die Beteiligten, die engagierten Leute zum Nachdenken anregen. Und das kann man im Alltag machen, das kann man auch draussen machen. Das kostet nicht viel, ein bisschen Zeit, aber nicht so viel, wie man meint.
Und wann ist denn ein Team stark?
Ja, da gibt's ja verschiedene, da gibt's ja verschiedene Kriterien. Ich würde die, glaube ich, nicht alle aufzählen. Aber es ist sicher das, wenn es auf der Sachebene geht, wenn man, wie ich am Anfang schon gesagt habe, sehr zielstrebig, aufgabenorientiert kann arbeiten. Wenn man sich freut auf die gemeinsame Leistung, auch Freude hat nachher am Erfolg. Und wenn man eine gute Beziehung kann gestalten, eine arbeitsfähige Beziehung untereinander, also wenn das Klima förderlich ist und nicht hinderlich.
Würdet ihr mit dem Herrn Stocker mal ein Floss bauen, Frau Nötzli?
Ich glaube schon, ja. Spannend.
Könnte noch spannend sein, ob es dann verschwimmt oder nicht. Wahrscheinlich schon. Oder?
Ich müsste einfach noch 2, 3 andere haben mit Badierfahrung.
Genau. Merci vielmals, Katharina Nötzli, Organisationsberaterin. Merci auch vielmals, Armin Stocker, Inhaber von Eventure, einer Agentur, die so Teambildungs-Events unter anderem anbietet. Herzlichen Dank.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.